Willkommen bei Mahlzeit Mädels. Deine Hosts Hannah Terjung und Kerstin Laubach, zwei studierte Ernährungsberaterinnen, teilen fundiertes Wissen und sprechen über alles, was Frauen auf dem Weg zu ihrer Wunschfigur wirklich bewegt. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Der Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Weitere Informationen zu der Folge findest du in den Shownotes.
Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Mädels.
Halli, hallo Kerstin.
Hallo Hanna, da sind wir wieder und heute haben wir eine sehr, sehr interessante, tolle Folge, wie ich finde, wo sich ganz, 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 ganz viele Frauen abgeholt fühlen. Also die spricht wirklich, glaube ich, bestimmt 75% der Frauen an. Es gibt kaum eine, die sagt, ja, das kenne ich nicht.
Wir haben eben schon gesagt, das ist fast so eine Story aus unserem Leben. Ihr werdet gleich sehen, warum.
Genau, Hannah hat sich das schon, so hat sie sich das schon gedacht. Sie meinte, ach, das wird eine Story über mein Leben, das ist ja wirklich interessant. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kenne mich auch wieder. Es gibt bessere Phasen, es gibt schlechtere Phasen, aber wer kennt sie nicht? Und zwar ist die Zeit der Frau, wenn sie sich völlig erschöpft fühlt und absolut nicht abschalten kann. Sie ist total getrieben. Die Frau, die immer, immer busy ist und vom Hier und Jetzt rennt. Genau. Also heute sprechen wir über Frauen, die unheimlich viel schaffen, die glauben, dass sie alles Mögliche im Griff haben und sich trotzdem irgendwie ständig gehetzt fühlen und die morgens eventuell aufwachen und schon die ersten drei Punkte auf der Agenda stehen haben, weil sie denken, oh Gott, ich muss noch das Kind zur Schule bringen, dann muss ich die Wäsche aufhängen, dann muss ich vielleicht den Arzttermin wahrnehmen und ich muss auch noch Überweisungen machen. Also das ist wirklich schon bei dem ersten Weckerklingeln ein Gehetze, ein Gedankenspiel. Und da kann man sich wohl vorstellen, dass das nicht sehr schön ist, dieses Gefühl.
Ja, das sind die Frauen, die immer alles organisieren, sich kümmern, irgendwie alles am Laufenden halten und ihr ganzes Umfeld ja auch mit organisieren irgendwie. Also gerade in der Familie dann ja auch noch so irgendwie Kinder und meistens auch noch den Mann. Ganz liebe Grüße an alle Herren da draußen. Ihr wisst, ich schere gerne über einen Kamm, nehmt es nicht persönlich.
Aber es ist ja so. Es ist natürlich so, ja.
Einer in der Beziehung ist meistens das Gehirn, das stimmt schon. Und im Job ist es ja dann auch so. Dann wird noch das Team mit organisiert und alles und irgendwie wird nie irgendwas fertig und am Ende ist man völlig erschöpft und kann nicht mehr abschalten.
Weil man wirklich glaubt, dass man das alles organisieren muss und natürlich ist das ein Trugschluss, das schaffen auch wir Frauen nicht.
Ja, es ist dieses, das Problem ist, man kriegt natürlich auf Social Media das auch häufig mit irgendwie. Dann sieht man diese schönen, shiny, perfekten Leben, wo eine Frau nebenbei Familie, Beruf, Sport handelt, dann auch noch so eine Figur hat und nach außen hin immer noch das Lächeln auf den Lippen hat und man so aussieht, als würde der das alles so super easy von der Hand gehen. Aber im Prinzip erkennt man diesen Funktionsmodus, würde ich es jetzt einfach mal nennen, auf den ersten Blick nicht.
Naja, klar, das erkennt man nicht und man findet das sogar sehr schön, was da passiert und man stellt sich selbst in Frage und denkt, warum schaffe ich das nicht? Warum sehe ich nicht aus wie aus dem Ei gepellt und warum habe ich immer noch meine To-Do-Liste nicht abgearbeitet, wenn der Abend vorbei ist?
Ja, viele Menschen haben ja so einen wahnsinnig vollen Alltag. Aber woran merken wir denn jetzt, dass wir innerlich nicht mehr runterfahren? Das ist ja am Ende das Problem, was viele nicht sehen. Oder auch, dass man keinen freien Nachmittag mehr hat oder den nicht mehr genießen kann. Wo geht's los? Wo hört's auf?
Die Frauen, und das erzählen sie mir natürlich auch in meinem Coaching, ich denke, das kennst du ja auch aus deinem Coaching, das ist oft so, dass Frauen sagen, ich fühle mich wirklich gehetzt, also ich kann im Grunde genommen gar kein Essen mehr zubereiten, obwohl ich das eigentlich ganz gerne möchte, aber ich muss mich immer beeilen. Ich muss um 7 Uhr die Kinder wegbringen, dann muss hier noch gemacht werden und da. Und also der Terminkalender scheint irgendwie so super voll zu sein. Und man hat immer diese Hetze, dieses ich bin immer am Laufen. oder ich darf eben auch nichts vergessen. Also das ist auch diese Angst, dass man irgendetwas Wichtiges vergessen könnte. Ja, also viele schreiben, müssen wirklich alles aufschreiben und ich im Übrigen auch.
Ich habe auch mein zweites, ich nenne es liebevoll mein zweites Gehirn, meine Tool. Ich habe so eine App, womit ich das mache, wo ich es halt auch verteilen kann auf die nächsten Wochen. Das ist ganz cool, weil ich es dann aus meinem Gehirn rausstreichen kann. Aber ohne das läuft es auch nicht. Also wenn diese App mal nicht mehr da ist, dann Gott bewahre, sind alle meine Aufgaben, die ich so schön für mich weggeschoben hatte. Muss ich mir dann wieder aus dem Gehirn ziehen.
Dann musst du dir wieder aus dem Gehirn ziehen oder womöglich würde es dir vielleicht gar nicht auffallen. Also vielleicht sind ja auch viele Aufgaben, die einfach auch gar nicht gemacht werden müssen.
Es kommt ja immer darauf an. Da müssen wir gleich nochmal genauer tiefer rein. Genau.
Dann haben die Frauen das Bedürfnis, auch alles im Blick zu behalten. Also die Frauen, das sind wirklich so die Managerinnen oder fühlen sich als Managerinnen der Familie. Dann, wie du eben gesagt hast, im Jobbereich. Hier muss, oder die Frau glaubt wirklich, dass wenn sie es nicht in die Hand nimmt, dass es nicht funktioniert. Und witzigerweise, sie trainiert sich ja natürlich auch ihre Familie so oder ihr Umfeld. Das heißt, Menschen verlassen sich ja auch auf sie. So nach dem Motto, ah ja, die macht das schon, meine Frau macht das schon, die Mama macht das schon, meine Kollegin macht das schon. Und trainiert sich die Menschen leider Gottes so oder das Umfeld, dass man auch wirklich immer in diesem Zwang ist, alles im Blick zu behalten, damit nichts Wichtiges verloren geht.
Ja, hier kann man das so ein bisschen, also da wird auch jede Führungskraft sich ja erkennen, wenn man nicht lernt, irgendwie auch Sachen abzugeben, dann ist man am Ende auch immer der Verantwortliche. Das ist halt dann nicht schön.
Genau. Und das will man natürlich eben auch vermeiden. Also nicht scheitern, also diese Angst zu scheitern auch. Ich glaube, das ist auch eine Urangst, weil wir Frauen ja sowieso schon immer, naja, ich will ja jetzt nicht darauf schimpfen, aber es ist halt einfach so, viele glauben einfach, dass sie sich so beweisen müssen. Also sie müssen sich einfach so beweisen.
Ja, es steckt viel Emotion, viel Eigenanspruch dahinter. Viel Vergleichen mit anderen habe ich häufig das Gefühl, dass man das auch schaffen kann oder dies und jenes auch noch möchte und dass man, so wenn man eine Sache fertig hat, halt die nächste sofort anfängt und halt irgendwie gar nicht mehr, keine Referenz mehr hat zu, was habe ich schon alles getan, was ist alles auf meiner Agenda und was ist wirklich wichtig und was kann vielleicht auch entweder warten oder ist gar nicht so relevant.
Genau. Was ist einfach überhaupt nicht so relevant und die Welt dreht sich weiter, das Leben geht weiter und vielleicht sogar viel besser. Aber es ist eben auch dieses Gefühl von, naja, ich darf auch niemanden enttäuschen, man hat Erwartungen an mich, ob die jetzt ausgesprochen wurden oder nicht. Also oft legt die sich ja selber auf, also diese Erwartungen. Vielleicht ist es auch, weil man selbst von anderen Menschen Dinge erwartet, die man erfüllt haben möchte oder eben, ne, so. Und ja, ja. Natürlich ist es dann eben auch so, dass man glaubt, dass auch von außen diese Erwartungen an einen herangetragen werden und man eben, wie gesagt, niemanden enttäuschen möchte. Da sind Frauen oft sehr, wenn die sehr sozial sind, sehr verantwortungsbewusst und so weiter, dann möchten sie halt niemanden enttäuschen.
Es ist natürlich auch immer eine Typfrage, aber ich erlebe es viel, dass auch viele Freundinnen in meinem Umfeld einen sehr hohen Anspruch an sich selbst haben und auch an ihre Partner dann zum Beispiel. Und wenn die dem nicht gerecht werden, dann halt auch so ein Frust nochmal mit einsetzt. Also wenn das Umfeld dann nicht zu den eigenen Erwartungen passt, dann sagt man, ja, dann mache ich das halt und zieht sich das wieder an. Das ist dann schon auch so ein kleiner Teufelskreislauf.
Und was dann eben noch ein unangenehmes Gefühl sein könnte, ist eben dieses, ich kann mich überhaupt nicht entspannen, bis nicht wirklich auch die allerletzte Aufgabe erledigt ist. Also da bin ich zum Beispiel auch so ein Typ, ich glaube, das ist auch etwas, was natürlich mein Mann manchmal sauer aufstößt, aber wenn ich wirklich meine Sachen nicht erledigt habe, ich kann dann auch wirklich nicht gut einschlafen und ich setze mich dann abends tatsächlich nochmal an den Computer und arbeite auch, weil ich einfach weiß, dass ich trage das vor mich her und am nächsten Tag muss es ja dann trotzdem auch erledigt werden. Ne? So. Aber das ist natürlich auch ein Druckgefühl und es fehlt an Entspannung.
Total, ja, aber es ist dann wirklich diese, man kann nicht entspannen. Also, oder ich beobachte das häufig. Also, das ist tatsächlich auch ein Thema, was ich auch viel mit männlichen Freunden habe, wo es nicht nur die Frauen betrifft, dass man dann sagt, okay, ich würde mich zwar gerne entspannen oder ich nehme mir dann auch die Zeit, um zum Sport zu gehen oder auch zu sagen, hey, jetzt lasse ich es, sage mir, ich lasse es gut sein für heute, das kann ich morgen machen. Aber der Kopf das noch nicht so abgehakt hat, sondern man dann eher noch ein schlechtes Gewissen hat, wenn man nichts tut und abends trotzdem wach liegt, weil es nämlich nicht gut ist oder es für einen selber dann in dem Moment nicht gut ist, obwohl es eigentlich egal wäre. Aber dieses Mentale, was man sich dann selber aufbürdet, ist halt dann echt schwierig. Also es ist auch nicht so leicht, da wieder rauszukommen.
Es ist nicht leicht, da rauszukommen, vor allen Dingen, wenn man einen vielleicht, man darf es natürlich auch nicht davon abhängig machen, um Gottes Willen, jeder ist da seines Glückes Schmied, aber es ist eigentlich ganz schön, wenn man vielleicht wirklich auch jemanden um sich herum hat, vielleicht der Partner oder wer auch immer, der auch wirklich einen daran erinnert und sagt, ne, vielleicht ist es besser, vielleicht ist es sogar qualitativ besser, wenn du diese Aufgabe auf morgen verschiebst.
Eine Nacht drüber schlafen ist immer gut.
Ja, genau. Ja, weil es ist aber dann trotzdem so, die eine Aufgabe ist abgehakt und schwuppdiwupp steht die nächste schon in der Tür. Das ist sehr schade und irgendwie so geht das Leben so ins Land und man hat immer nur Aufgaben abgearbeitet, wenn man das mal so reflektiert.
Ja.
Nicht so schön.
Ja, das Gefühl vom Hamsterrad. Morgens aufstehen, arbeiten, To-dos abhaken im Privaten, todmüde ins Bett fallen, nicht einschlafen können und dann am nächsten Tag von vorne. Okay, aber dann lass uns doch jetzt mal in die Hintergründe reingehen. Warum kann eine Frau müde und erschöpft sein und gleichzeitig innerlich völlig aufgedreht sein? Das ist ja erstmal ein totaler Gegensatz, aber kommt ja häufig vor. Die viele fallen wirklich ja abends wie gerädert ins Bett und denken, hey, geil, jetzt schnell einschlafen und dann liegt man da und dreht völlig auf, mental.
Ja, also da stellt ja das vegetative Nervensystem uns ein Schnippchen. Wir haben ja zwei Bewusstseinszustände, kann man das so sagen?
Ja.
Wir haben einmal diese Energie, also dieses Energiegeladene, der Körper verschafft uns über bestimmte Hormone eben eine Leistungsfähigkeit und wir sind fokussiert und wir können Arbeit wuppen und machen und tun und schaffen. Also wir sind wirklich sehr leistungsfähig. Das ist so das System, was eher von unserem Sympathikusnerv, unserem Aktivierungsnerv getriggert ist. Und dann haben wir eben auch die andere Phase. Wir haben dann noch den Parasympathikus, der Nerv, der uns Ruhe verschafft, Regeneration. Der Stress geht runter oder Stressempfinden und die Energiebereitstellung ist einfach auch nicht mehr vorhanden. Wir können gut verdauen, wir können gut verstoffwechseln. Also alles funktioniert in dem Moment eben auch besser und wir brauchen ja eben beides. Wenn wir allerdings vom Außen oder eben auch vom Innern den ganzen Tag über Druck empfinden und Anspannung, dann hält natürlich der Körper uns im Stressmodus. Also wir können ja im Grunde genommen gar nicht in diesen Ruhemodus umschalten. Wir können auch nicht regenerieren und die Hormone, also die Stresshormone fahren nicht runter. Also in dem Moment vor allen Dingen das Cortisol. Aber nichtsdestotrotz, es ist ja so, irgendwann sind die Stressreserven oder die Energiereserven total aufgebraucht auch. Also wir sind halt einfach innerlich total erschöpft.
Ja, weil ich finde, das ist auch nochmal wichtig fürs Verständnis. Der Sympathikus an sich ist was Gutes. Der ist dafür da, dass wir ja wach sind und Aktivität bringen. Also auch wenn wir dann irgendwie uns konzentrieren müssen für die Arbeit oder unsere Runde um den Block laufen, auch wenn sie entspannt ist, dann ist das eine sympathisch, also dann ist dieser Sympathikus, dieses System von Aktivierung und Energie ja wichtig. Aber wenn das zu doll wird und dann noch das Stresshormon Cortisol extrem mit einschießt, dann wird es einfach irgendwann wie so eine Art Daueraktivierung sozusagen, dass dass die Ruhe gar nicht mehr durchkommt. Dass man da das nicht, also Sympathikus ist nicht gleich Stress, sondern der Stress, es findet im Sympathikus dann ja statt.
Aber der Körper braucht ja eben auch die Balance und das wissen wir ja. Also wir brauchen halt die Anspannung und die Entspannung im Laufe des Tages. Genau, und wenn wir uns aber ständig unter Zeitdruck setzen oder uns Sorgen machen und grübeln und Konflikte eingehen oder eventuell meistern möchten, dann sind wir natürlich immer in diesem angespannten Verhältnis und ja, dementsprechend kommen die Stresshormone ja nicht runter. Also das heißt, wir kommen gar nicht in diesen Entspannungsmodus. Und das ist natürlich Dauerenergiebereitstellung führt irgendwann einfach zu Ermüdung. Also wir können halt nicht mehr.
Ja, zu so einem Überschuss. Also ja. Es wird dann sehr schnell zu so einem Teufelskreislauf. Dann vergisst man irgendwie mal zu essen, dann hat man auf einmal eine zu lange Mahlzeitenpause, der Körper schüttet noch mehr Cortisol aus, also der Stress wird immer mehr. Hm. Und dann drehen wir uns im Kreis irgendwann.
Ja, oder
wir sowohl körperlich als auch mental.
Ja. Oder ich meine, das weißt du auch, der Schlaf, ne? Also da ist ja dann auch kaum noch dran zu denken. Wie oft liegt man abends im Bett und grübelt noch, was jetzt am nächsten Tag schon wieder ansteht oder was, ne?
Ja, ja.
Wäre, könnte, die Frage. Das ist so, und dann schläft man natürlich schlecht und dementsprechend ist man am nächsten Tag schon wieder alleine dadurch, dass man schlecht geschlafen hat in einem Stressmodus.
Die Haut wird dünner.
Wird zunehmend dünner und das ist dann ein Abwärtsstrudel, genau. Dann ist man natürlich dadurch gerne auch tagsüber müde schon. Die Energie kommt gar nicht mehr auf, um überhaupt leistungsstark und fokussiert zu sein. Man wird immer erschöpfter und
selbst wenn diese Symptome äußern sich ja total unterschiedlich. Manche können nicht einschlafen, manche schlafen nicht durch, manche schlafen einfach nur total unruhig. Bei mir ist es immer so, ich klappe abends dann, wenn ich so solche Tage habe, wirklich erschöpft ins Bett, penne sofort ein, was auch nicht normal ist, wenn man sich hinlegt und sofort einschläft. Mhm. Und bin dann aber morgens trotzdem wie gerädert. Also ich schlafe durch und alles, aber bin morgens dann nicht fit. Weil es einfach zu viel war, weil der Körper dann viel zu viel verarbeiten muss. Und ich werde dann Gott sei Dank nicht wach. Aber da ist jeder Körper dann auch anders. Also das kann sich total unterschiedlich äußern. Und bei der Verdauung haben wir das ja auch.
Und obwohl du nachts nicht wach geworden bist, hattest du sehr wahrscheinlich ein hohes Stressempfinden in deinem Körper.
Ja, das ist ja dann immer das Schöne mit den Armbändern und so weiter, kann man das ja alles dann auch schön sehen.
Wir können das sehen, genau.
Dass man sich das nicht nur einbildet, sondern der Körper da wirklich Vollgas gibt.
Ja, es ist tatsächlich so, wir haben zwar geschlafen und trotzdem war das kein regenerativer Schlaf. Und dann kommt eben auch dazu, dass es die Verdauung beeinträchtigt. Also an alle Frauen, die wirklich auch eine schlechte Verdauung haben und selten Stuhlgang zum Beispiel oder starke Blähungen. Auch hier kommt es eben zur Beeinträchtigung vom Verdauungsprozess. Das ist natürlich klar, das ist immer so, weil der Körper, wenn er ja natürlich in einem gehetzten Stressmodus ist, dauerhaft, denkt er nicht dran, dran zu überleben.
Also du hast es ja eben gesagt, Verdauung ist auf dem Parasympathikus und nicht auf dem Sympathikus. Also es wird quasi, wäre ja auch Quatsch, wenn ihr jetzt sprinten wollt und eure Verdauung läuft, das macht keinen Sinn für den Körper.
Das wäre nicht schön.
Aber wenn wir permanent in Stress sind, dann kommt die Verdauung zu kurz.
Ganz genau. Ja, also wie gesagt, Verdauung, dazu gehört dann eben auch Reflux. Also und dann, wenn man diese Schmerzen hat, dieses ständige Aufstoßen, auch hier kann man einfach mal darüber nachdenken, wenn man das beobachtet, ob man eventuell einfach zu viel Druck, zu viel Stress über den Tag hinweg hat. Also entweder von außen einem zugetragen oder einfach im eigenen Kopf. Und hier geht es ja heute darum, um den Stress, den man sich selber macht.
Mhm. Ja, und das schlägt sich dann im nächsten Moment auch wieder im Essverhalten wieder und im Hunger. Das ist ja dann noch mal schöner.
Ja, du hast es ja eben schon gesagt, ne? Es werden Mahlzeiten ausgelassen mittags. Also ich habe das ja manchmal, ne? Dass wirklich Frauen dann auch sagen, ja, ich habe dann mittags habe ich da nichts gegessen. Also kennst du das auch? Also dieses Mittagessen auslassen?
Ja,
es gibt
also
Frauen, die morgens glauben, sie hätten keinen Hunger und essen dann nichts und dann
genau, das ist, ich glaube, mit dem Thema rede ich mir immer den Mund fusselig. Ich kenne es leider selber, aber morgens keinen Hunger haben ist das absolute der erste Botschafter für zu viel Stress, weil normalerweise sollten wir morgens hungrig sein oder zumindest das Gefühl haben, wir können essen. Und wenn wir da schon so hoch laufen, dass mein Körper gerade gar nicht an Essen denkt, dann stimmt schon was nicht. Mhm. Und die meisten können ganz gut ja so bis 12, 13 Uhr ohne essen, weil wir also der natürlich Verlauf vom Stresshormon ist ja sowieso morgens höher. Und wenn wir dann nochmal gestresst aus dem Bett kommen, das ist ja auch der größte Fehler, den die meisten bei Intervallfasten machen, ist immer dieses, dann esse ich halt bis 13 Uhr gar nichts, ja. Damit ich dann bis 21 Uhr irgendwas essen kann. Mhm. Aber ja, kenne ich. Also riesige Mahlzeitenpausen, weil der Körper gar nicht die Chance bekommt zu sagen, ich bräuchte mal hier irgendwie Energie. Ja.
Das wird radikal übergangen. Das wird auch
rein. Ja, und dann kommt aber abends, wenn dann nämlich der Stress abflacht und man nach Hause kommt oder die Kinder im Bett sind, dann hat der Körper endlich die Chance zu sagen, hey, sag mal, was sollte das heute? Ja. Ich habe so eine riesen Energielücke. Und dann sagt er nicht, ja, jetzt hätte ich gern Salat mit Hähnchen. sondern dann kommen die Chips, die Nüsse, die Schokolade.
Alles energiereiche, ja. Weil die Energie kam, er hat ja über den ganzen Tag gefehlt. Ne? Also das Cortisol, also hier nochmal, um das mal noch so nebenher doch nochmal zu betonen, die Kohlenhydrate, die sorgen dann schon dafür, dass das Cortisol also auch beruhigt wird. Ne? Also hier dann nicht auch noch vielleicht auf No Carb gehen.
Ja, gut. Das auch eine dazu. Möglichkeit, gar nicht mehr zu schlafen dann in dem Moment.
Oh Gott, ja.
Dann noch schön No Carb Keto gehen, dann braucht man auch keinen Schlaf mehr, erstmal gefühlt die nächsten 3 Tage.
Ja, das verleiht dann auch Flügel. Oder? Braucht man auch keinen Red Bull mehr zu trinken.
Ja, da ist der Körper dann so im Modus, dann ist. Also keine Empfehlung, ich meine das ironisch, bitte.
Ja. Ja, genau. Und dann, weil die Mahlzeiten also auch nicht mehr so regelmäßig kommen und man einfach auch den Mahlzeiten keinen Wert mehr bietet, wird dann eben auch ganz gerne mal einfach so zwischendurch gesnackt, dann ist hier noch und da noch und so. Also die Hauptmahlzeiten sind erstens gar nicht vorhanden oder sie sind eben schlecht zusammengestellt von den Nährstoffen und dann, was passiert dann? Okay, schwuppdiwupp, dann wird hier noch so ein bisschen gegessen und da und man hat sich durch den ganzen Tag gesnackt. Ist immer auch, um, wie gesagt, die Stresshormone so mal so ein bisschen zu beruhigen. Also vor allen Dingen wird ja dann sehr häufig, sehr gerne, sehr zuckerreich gegessen, was letztendlich das Dopamin sehr gerne ausschüttet. Also man hat halt einfach so einen kleinen Glücksmoment. Oder man hat viele Glücksmomente durch den Tag hinweg.
Ja, letztendlich zwingt man den Körper ja irgendwann dazu. Also er weiß ja schon, was ihm fehlt. Und er wird euch das dann signalisieren in Form von, ich brauche jetzt schnell viel Energie. Und das sind nun mal Kohlenhydrate. Und wie gesagt, da kann er dann gar nicht referenzieren zwischen jetzt gesund oder ungesund. Und das ist auch das Erste, was dann irgendwie angesagt wäre, regelmäßig essen und bei viel Stress auch Kohlenhydrate essen. Gezielt, geplant und mit Sinn und Verstand und nicht die Gummibärchen.
Nicht die Gummibärchen, genau. Ich meine, ich weiß, man hat dann nicht unbedingt Lust auf die Moorrübe, aber das wäre...
Wobei das ja schon einsetzt, wenn man es wirklich von morgens mit berücksichtigt. Also wenn ich mich schon zwinge, morgens eine Kleinigkeit und lass es nur 3 Nüsse sein, in meinen Körper reinzuschieben, dann lernt er ja auch wieder man lernt dann wieder mit dem Körper zu kommunizieren.
Interessant, ne? Jetzt gerade, wo du das so sagst, das fällt mir gerade so ein. Es ist so, man ist so im Außen, man ist so in dem, was passiert außen, was erwartet man von mir, was muss ich alles so tun und so weiter und so fort. Oder man ist einfach nur in seinen Gedanken so gefesselt mit Druck, den man sich selber macht. Und wo man überhaupt nicht mehr ist, ist in seinem eigenen Körper. Man ist total außen vor von seinem Körper. Also ja, die Symptome, die nimmt man ja gar nicht mehr wahr. Und die sind auch nicht mehr wichtig.
Ja. Man peitscht den Körper ja dadurch. Und das geht so lange gut, wie er das auch von den Reserven noch schafft. Aber irgendwann klappt das zusammen. Und dann kommt natürlich dieses Erschöpfen. Und dann verlangt man noch mehr oder drückt noch mehr aufs Gas, als würde man so ein Pferd vor sich her peitschen. Und irgendwann geht's aber einfach nicht mehr.
Nee, dann irgendwann klappt man zusammen.
Und dann wäre es eine gute Idee, sich mit dem Körper mal wieder auseinanderzusetzen. Und ich weiß, wovon ich rede, glaubt mir. Aber es ist ein Prozess und man muss so ein bisschen für sich die kleinen Tricks, Tipps und Tricks kennenlernen. Das heißt ja auch nicht, dass ich nicht viel machen darf. Das geht schon, aber man muss dann einfach dem Körper helfen. Das ist das, was ich immer wieder in meinen Vorträgen am Ende drin habe. Das ist immer meine Lieblingsschlussfolie, es arbeite mit deinem Körper und nicht gegen ihn. Weil wir wohnen nun mal in unserem Körper und wir können nur das leisten, was unser Körper auch kann.
Ja, dein Körper und deine, damit einhergehend deine Gesundheit ist dein höchstes
Genau.
Gut.
Ja.
Also das ist, da braucht man gar nicht drum
Ja, das
rumzureden.
gehört ja zusammen. Körper, Gesundheit und für mich auch geistige Gesundheit und Zufriedenheit. Ja. Welche Warnzeichen sollten wir denn nicht ignorieren? Wenn wir jetzt mal wirklich, was sind so wirklich Red Flags, wo wir sagen, okay, jetzt müssen wir gucken, dass wir was ändern?
Ein ganz klares Warnzeichen, das sind Schlafprobleme. So, diese Schlafprobleme, wenn ich nachts ins Grübeln komme, und ich weiß, es hat jetzt nichts mit der Perimenopause oder Menopause zu tun, dass meine Hormone da am Absinken sind, was vielleicht auch damit einhergehen könnte, das ist ja ganz klar. Aber losgelöst davon kann es einfach auch sein, dass ich einfach so getrieben bin. Ich kann gar nicht einschlafen. Ihr wisst ja, also das haben wir ja auch schon gesagt, wenn das Cortisol einfach zu hoch ist am Abend, dann wird das Melatonin, was ja unser Schlafhormon ist, gar nicht erst aufgebaut. Das heißt, wir liegen da im Bett und drehen Däumchen und zählen die Schäfchen und wir kommen nicht schnell genug in einen Schlaf. Und das kann ja nicht wahr sein, ne? Und sind einfach so am Grübeln. Das ist ein Warnzeichen.
Und
Auch
ja,
fürs
wichtig, nicht
Herz
nur,
vor allem.
also einmal ist das in Ordnung, vielleicht auch noch mal eine zweite Nacht, weil jetzt ein wichtiges Projekt gerade ist, aber wenn das wirklich länger anhaltend ist, und
Dauerzustand.
ja, und
Ja.
vor allen Dingen auch unbegründet, also es gibt auch ja die Leute, die dann wirklich abends eigentlich keinen Trigger in dem Sinne haben, dass sie jetzt morgen eine wichtige Präsentation oder so haben, sondern dann denkt man auf einmal darüber nach, oh Gott, ich muss morgen einkaufen und ich muss zum Arzt und ich muss dies und ich muss das. Da wird es dann wirklich kritisch.
Ja, und wenn man tagsüber so eine bleierne oder andauernde Müdigkeit empfindet, ich gar nicht mehr, ich gar keine Energie mehr verspüre, dann kann man auch schon over the top sein, also mit den Stresshormonen. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wenn wir energiereich sind, Stress, du sagst ja immer, das ist, ne, also Stress hört sich auch einfach so negativ an, aber Stress ist ja im Grunde genommen nichts Negatives. Wir brauchen ja einfach auch diesen Stress. Das ist ja
Wir haben ja positiven Stress und negativen Stress. Das ist immer die
genau.
Frage, was ist gerade?
Genau. Und selbst negativen Stress, wenn wir den wieder gut hinter uns bringen, ist das auch alles überhaupt kein Thema. Ein gesunder Körper schafft das. Wenn ich allerdings den Körper, wenn ich es andauernd dieses angespannte Gefühl eben, dieses Stressempfinden habe und das Cortisol irgendwann so stark aufgebaut wird, dann fühle ich mich nicht mehr leistungsstark. Dann kippt es irgendwann und irgendwann ist es auch so weit, kann es so weit kommen, dass einfach die Nebenniere oder die Nebennierenrinde, wo das Cortisol eben gebildet wird, auch überhaupt gar nicht mehr so viel, also gar kein Cortisol mehr bilden kann. Ich fühle mich total erschöpft und die aktivierenden Hormone kommen gar nicht mehr hoch, was man natürlich letztendlich auch in dem Blut ganz gut oder im Speichel dann gucken könnte, wenn man.
Ich muss gerade innerlich lachen, weil das
Warum?
Thema Nebennierenerschöpfung heiß diskutiert ist in der medizinischen
Ach,
Welt,
tatsächlich.
ob es das überhaupt gibt oder nicht. Aber
Ah.
man sieht, es kommt natürlich immer darauf an, wie man fragt, ne? Es gibt auch unter den Ärzten ja schwarze Schafe, die dann immer sagen, sowas gibt es nicht. Aber man sieht schon bei Leuten, die wirklich chronisch erschöpft sind, dass die auch morgens kein Cortisol mehr
Oh
haben.
ja.
Da ist wirklich einfach der ganze, also wenn man das im Speichel oder auch im Blut misst, die Werte sind katastrophal. Also irgendwas muss ja nicht stimmen. Aber es ist immer so
Also.
lustig, weil ich es gerade, also durch den Heilpraktiker ja auch viel mitbekomme. Und dann immer dieses, man redet in der ganzheitlichen Naturheilkunde, und das ist ja auch das, was wir in der Ernährungsberatung gelernt haben, ganz gerne von diesem Nebennierenerschöpfungssyndrom. Und in der Schulmedizin gibt es das aber nicht. Und das ist auch so gemein, weil viele dann bei ihren Ärzten halt wirklich vor
Ah
verschlossenen Türen stehen.
ja, das wusste ich gar nicht. Und dass sie mir das eben erzählen, dass sie morgens überhaupt nicht in die Pötte kommen, dass da überhaupt nichts mehr läuft, dass sie am liebsten im Bett bleiben würden und so weiter und so fort. Also das riecht danach, dass einfach das Cortisol im Grunde genommen überhaupt nicht aufgebaut wird am Morgen. Ich meine, wir wissen, das fängt ja in der Nacht schon an. Ab 2 Uhr fängt das an zu steigen und Melatonin sinkt. Und wenn das eben nicht funktioniert, wenn die Leute sich morgens nicht fit fühlen, wenn sie aufstehen, dann hat man dann schon ein Problem mit dem Cortisolspiegel, kann ich mir vorstellen. Ich bei mir selbst habe das nämlich auch schon beobachtet, habe so einen Speicheltest gemacht. Man macht das in der Regel über einen Speicheltest, ein Tagesprofil, um dann die Kurve zu sehen. Und das war auch eine sehr, sehr angespannte Phase. Das war auch zur Zeit, als wir die Masterarbeit geschrieben haben, Hanna. Und da kam mein Cortisolspiegel ja überhaupt nicht nach oben, ne? Das war über den ganzen Tag hinweg krass. War das, ja. Und das ist natürlich dann, das ist wirklich übel, weil wenn du weißt, du hast ein ganzes Pensum vor dir, was ja auch wirklich abgearbeitet werden muss, du hast eine Deadline und so weiter und du kriegst die Energie nicht aufgebaut. Also Halleluja.
Das ist, ja, es ist total gemein. Also es ist, und da hilft auch kein Kaffee mehr. Das ist dann... Okay. Da kommt man so einfach dann nicht raus.
Nee, genau. Also
es gibt halt, das ist wichtig, auch glaube ich, vielleicht jetzt auch nochmal zu sagen, es gibt immer diese zwei, meistens ist es zuerst dieses übermäßige Cortisol, wenn man sich solche Prozesse anguckt, dass man sich sehr lange sehr gehetzt, sehr getrieben fühlt, nicht einschlafen kann oder morgens schon so ganz krass unter Strom steht. Und wenn das sehr lange anhält, dann kippt das irgendwann und dann hat man morgens das Gefühl, man guckt wie durch Nebel, man wird nicht richtig wach, man hat das den ganzen Tag irgendwie das Gefühl, ich müsste mich eigentlich hinlegen und schlafen. Mhm. Meistens geht's dann mit dem Schlafen. Also diese Übergangsphase ist dann auch, dann kann ich abends wieder nicht schlafen und das wird immer schlimmer und irgendwann ist es dann aber so weit, dass ich einfach nur noch unten bin. Mhm. Und
das ist ja dann wirklich super übel, vor allen Dingen, wenn man tatsächlich zum Beispiel eine Familie zu wuppen hat.
Irgendwann sprechen wir dann auch vom klinischen Burnout, wenn man die Leute dann zum Arzt schickt und es dann ja bekommt, vorgelegt bekommt mit den Leuten und den Prozess begleitet, ist das Ganze irgendwann auch eindeutig. Aber das dauert alles, also ihr müsst jetzt, keine Angst, aber... Es muss medizinisch abgeklärt werden, auf jeden Fall, wenn ihr starke Beschwerden habt. Jetzt geht's ja aber nicht darum, den Job zu kündigen, die Kinder in den Wald zu schicken, das Handy wegzuwerfen und
Warum nicht? Warum eigentlich nicht?
Und es muss auch niemand morgens eine Stunde meditieren, den Kaffee für immer streichen, sondern wir wollen euch jetzt noch so ein paar Sachen mit an die Hand geben, wie ihr jetzt da wieder rauskommt, beziehungsweise wie ihr es vielleicht erkennen könnt und schon so in die ersten richtigen Schritte in die richtige Richtung machen könnt. Kerstin, was müssen wir machen?
Erst einmal müssen wir erkennen, dass dieses sich durch den Tag hetzen halt einfach hausgemacht ist. Also sehr häufig ist es ja natürlich hausgemacht. Es kommt darauf an, wie ich meine Gedanken auf meinen Tag richte, auf die Dinge, die zu erledigen sind. Gehe ich da schon mit einem gehetzten Gedanken rein oder kann ich eher cool bleiben? Kann ich in mich selbst vertrauen und dass ich weiß, dass ich das schaffe? Oder bin ich eher so eine Panikfrau, die das Ganze so unter Druck eben immer abschaffen muss? Und hier wäre es nicht schlecht, wenn man ganz einfach mal das aufschreiben würde. Also wenn man wirklich mal ein Bewusstsein dafür schaffen würde, wann fühle ich mich gehetzt? Was stresst mich? Ist die Situation, die ich jetzt als nächstes angehen muss, wirklich dringend? Wie dringend ist die denn überhaupt? Wenn ich die einfach mal zur Seite, also auf der Seite liegen lasse oder einfach auch mal delegiere, mal abgebe an eine andere Person, ist das nicht vielleicht auch mal machbar und auch schön? Also das, wenn man schon so darüber spricht, dann ist das schon so ein schönes Gefühl, dass man Dinge abgeben kann. Also traut euch ruhig. Das dürfen wir. Wir müssen nicht alles leisten. Wann sage ich automatisch immer Ja? Also immer Ja zu sagen, das ist so gefährlich. Also hier gebe ich immer ganz gerne den Tipp mit, wirklich hier mal einen kurzen Einhalt zu bieten und wirklich auch mal darüber nachzudenken, möchte ich das wirklich, wenn ich um etwas gebeten werde, muss ich dann immer gleich Ja sagen? Und wirklich dann auch mal sagen, gib mir eine kurze Bedenkzeit, ich muss mal schauen, was steht in meinem Kalender. Ja, ich mache das sehr gerne, wenn ich die Zeit dazu habe. Dass man sich wirklich so einen halben Tag oder einen Tag einräumt, wo man wirklich darüber sich klar werden kann, möchte ich das überhaupt für mich? Und wenn ich es nicht möchte, dann ist Nein, also dann ist das Wort Nein legitim. Das darf man sagen. Und das fühlt sich dann auch so befreiend an.
Ja, wenn man das mal ein paar Mal gesagt hat, dann fühlt sich das auch richtig gut an. Das ist ja am Anfang, ist das die große Angst, dieses, oh Gott, und wenn ich jetzt Nein sage, dann mögen die mich nicht mehr oder die fragen mich nie mehr. Mhm. Aber das passiert ja in der Realität nicht. Aber man muss es sich am Anfang trauen.
Ja, also dieses, das ist ja auch noch mal so ein Thema, dieses Nein. Es ist immer, wenn ich immer Ja sage, dann werde ich nicht respektiert.
Also das, aber da gibt es ja ganze Bücher zu. Also das ist wirklich auch ein Thema, das lohnt sich, sich das mal anzugucken.
Genauer anzugucken. Und dann, weil wir ja oft sehr gerne sehr busy sind, man fühlt sich ja dann auch so powerful und so mächtig und so, ich kann alles schaffen in meinem Leben, in meiner Familie und alles so rocken. Und man reißt eben auch Aufgaben an sich, die eigentlich überhaupt nicht mehr sind.
Ja, warum mache ich das denn? Ja, und man nimmt sie auch zu schnell zurück, zu sich zurück. Ich glaube, das kriegt man, wir haben es jetzt hier zum Beispiel gerade Thema Führungskräfte-Coaching auch gemacht, mit unserem Team, dass wenn man Aufgaben abgibt, man sie sich auch nicht zurückholt, sondern wenn dann eine Frage kommt, die Frage beantwortet. Und ich glaube, so läuft es ja wahrscheinlich in der Familie auch, dass man da nicht sagt, ja komm, ich mach das schnell, sondern halt einfach das dann, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen länger dauert, einfach gut sein lässt.
Da muss man auch fair sein. Also wenn ich eine Aufgabe übergebe, dann muss ich natürlich damit rechnen, dass der andere sie vielleicht nicht ganz so gut erledigt oder ich glaube nur, dass er sie nicht ganz so gut erledigt. Oder
ist ja auch einfach manchmal nur die Zeit, genau, weil man selber eine andere Routine hat, wenn man diese Aufgabe immer gemacht hat. Und jemand Neues braucht ja erstmal die Chance, da reinzuwachsen.
Ich habe definitiv nichts gewonnen, wenn ich dann wieder die Zeit investieren muss und es selber mache. Das steht auf jeden Fall fest. Genau, man könnte dann tagtäglich, das ist natürlich nicht so einfach, aber man könnte sich darin üben, dass man kleine Unterbrechungen einbaut. Also wenn man natürlich so eine busy Frau ist und andauernd von links nach rechts hetzt und man das nicht anders gewohnt ist und dann zu sagen, naja gut, jetzt setze ich mich zum Beispiel mal hin. Das ist natürlich auch so ein Thema, ne? An der Mahlzeit. Man setzt sich hin zur Mahlzeit und man hat eben mal nicht das Handy in der Hand. Ja, man hat nicht das Handy in der Hand. Man ist halt wirklich mal fokussiert aufs Essen und bei sich und nicht schon wieder im Außen und vielleicht bei Instagram oder Facebook oder wo auch immer und regt sich über irgendetwas auf oder man vergleicht sich schon wieder und ist total unzufrieden. Also wirklich mal zur Seite legen. Oder auch, ich muss hier eine ganz liebe Kundin grüßen. Sie weiß bestimmt direkt, wer gemeint ist. Manchmal fehlt einem auch ganz einfach die Zeit, weil man, apropos Handy, viel zu viel Zeit damit verplempert. Da muss man einfach auch mal wirklich ehrlich mit sich selber sein. Kunden oder eben auch Frauen, die so in diesem Abnehmprozess sind oder die was an ihrer Ernährung ändern möchten und so weiter, haben ja immer diesen Gedanken, kennst du vielleicht auch, irgendwie muss das auch was ganz Besonderes sein. Also das Essen, ich muss jetzt irgendwas Spezielles zubereiten, mir fallen keine Rezepte ein, ich muss jetzt irgendein Rezept suchen, schwuppdiwupp. So, und dann gehen die hin, eigentlich sollten sie ja schon in der Vorbereitung sein, also in der Zubereitung sein, gehen dann aber erst hin und suchen in diesem Handy eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde nach irgendeinem Rezept. Das ist crazy. Das ist total verrückt.
Ich bin ein großer Freund von Keep it simple and stupid. Es muss nicht, also absolut. Am Wochenende, wenn ich Bock auf Kochen habe, weil ich Spaß am Kochen habe, dann kann ich ja irgendwie gucken, wenn ich sowieso durch Instagram scrolle, dann ist der Algorithmus irgendwann ja auch schlau und dann kriegt man das sowieso irgendwann von alleine eingespielt. Aber ansonsten, ey, Reis mit Huhn und Brokkoli hat's schon immer getan. Also, das ist never change a running system.
Ich hatte gestern Kartoffeln mit Spiegeleiern und Spinat.
Also bei mir gab es halt heute wirklich Pulled Chicken mit Reis. Es ist einfach einfach. Und ein Apfel als Snack, ein Shake und nachher gibt es nochmal Hühnchen mit Reis.
Aber das ist ja auch, aber Hanna, jetzt sei mal ehrlich, auch das ist es ja auch wieder, was die sozialen Medien uns so suggerieren. Das muss immer irgendwie etwas total Abgefahrenes sein, was man isst.
Aber das finde ich ist auch, also das habe ich bei jedem mit drin, dieses Mach, nimm dir dein Handy, wenn du scrollst und du sortierst erstmal radikal alle aus, die dich nerven, die du dir eigentlich nur anguckst, um dich über sie aufzuregen, was eine total bescheuerte Sache ist. Aber ich habe auch sämtliche Nachrichten, da mag man jetzt für sich selber vielleicht gerne eine andere Entscheidung treffen, aber ich möchte nicht diese tägliche Negativität der normalen Nachrichten immer reingespielt bekommen. Ich gucke mir das gezielt an, wenn ich irgendwie auf dem aktuellen Stand sein möchte, aber sich damit permanent zu bombardieren, wo gerade Krieg ist, was gerade alles an Katastrophen in der Welt passiert ist,
was wir ja nicht beeinflussen können. Und trotzdem raubt es uns Zeit und Energie.
Und auch wirklich, also in dieser ganzen Fitness-Bubble, ich finde gerade, es ist sehr präsent um Christian Wolf und Proteinfasten. Und ich habe sehr viele schöne Posts gesehen, die sehr schön darstellen, wie kritisch das Ganze zu sehen ist und wie schlimm das gerade für Frauen ist, wenn man solche krassen Diäten angeht. Auch einfach mal zu reflektieren, ob die Influencer, denen man da so folgt, ob das real sein kann. Und bei den meisten Fitness-Influencern ist es nun mal so. Ich habe jetzt auch eine, der folge ich schon sehr lange und sehr gerne und die spricht jetzt auch offen über ihre Bulimie, was mir im Geheimen klar war, weil ich kenne keine weibliche Fitness-Influencerin, die keine Essstörung hat. Das ist nun mal leider so. Oder die ihre Bilder photoshoppt und das sieht man nicht mehr.
Ja, entweder eine Essstörung haben und oder eben auch sich finanziell total da übernehmen. Das ist ja auch noch so ein Ding, ne?
Also wenn wir jetzt oder sein ganzes Geld in More, ESN und sonst was stecken. Also das ist halt auch wirklich, crazy. Leute, also guckt euch mal die Preise an. Das ist ja nicht mehr, also nicht wirklich nicht auszuhalten. Ihr kriegt so viel bessere das regt mich echt, also jetzt hier, das wird wieder so eine Folge, wo ich mich
Vielleicht sollten wir mal eine More-Folge machen, wenn es die Kundin
Ich möchte nicht öffentlich gecancelt werden, dankeschön. Aber es ist wirklich krass, wenn man sich mit der Qualität der Produkte auseinandersetzt. Es sind nicht die besten Produkte auf dem Markt, es sind aber die teuersten Produkte auf dem Markt.
Und das Bestvermarkteste.
Es ist halt, ne, die Margen für Werbung und Influencer und so weiter, die da noch mit drin sein müssen, die sind schon krass, aber Also, ja, egal.
Jetzt sind wir
wir machen jetzt hier einen Cut zu diesem Thema und helfen euch weiter bei Stress, weil sonst kriege ich jetzt zu viel Stress.
Da könnten wir uns schön reinsteigern. Da hätten wir viel zu sagen, oder?
Es ist wirklich, also mit Sinn und Verstand bitte immer sowas.
Genau, immer den Verstand einschalten. Und ansonsten uns fragen. Auf jeden Fall ist es so, genau, also das Handy ist etwas, was ein Zeiträuber ist, was einem immer wieder den Dopaminkick, also es verspricht einem immer so einen kleinen Dopaminkick, man geht da regelrecht auf die Suche und verplempert viel Zeit und dann höre ich eben diese, wie bei der besagten Kundin, ich finde überhaupt keine Zeit und das dauert so lange und bis ich dann was gekocht habe und so weiter und so fort. Dann habe ich gesagt, kann es vielleicht sein, dass du einfach schon eine halbe Stunde im Internet suchst, in deinem Handy, auf Instagram oder wo auch immer und dann noch von dem einen Post und von dem anderen Post auch noch abgelenkt wirst. Es ist ja auch nicht so, als würde man so straight nach Rezepten suchen, sondern man guckt dann hier noch so ein bisschen und da. Ah ja, er hatte gesagt, ja, genau, du hast mich da voll erwischt, so war es auch. Ne? Und das passiert uns ja allen. Also ich denke, dir passiert es vielleicht auch mal, ne? Du bist auch so schneller reingezogen.
Reflexion, Thema Schlafstörung, wenn ich natürlich abends noch eine Stunde am Handy wirklich Dopamin-Bashing mit meinem Gehirn betreibe, dann das alle 20 Sekunden, wenn es gut läuft, ist ja noch langsam, eine neue Info verarbeitet mit Flackern und Ton und so weiter und dem blauen Licht, dann habe ich keine Schlafstörung, dann habe ich eine Dopaminsucht. Mhm. Das ist auch nochmal was anderes.
Und gleichzeitig ist das ja auch so eine kleine Flucht. Also das ist ja eigentlich diese Flucht aus der Situation, die ich habe. Ich muss ja eine sehr unzufriedene Situation haben, damit ich mich in eine andere Welt begebe, um dieses Dopamin irgendwo anders herzubekommen, dieses Glücksgefühl.
Da aber wirklich ein Tipp. Also ich werde nicht müde, das zu sagen. Tierbabys auf Instagram sind ganz toll. Um mal wieder positive Gefühle, das ist kein Scheiß, positive Gefühle auszulösen und dann aber wirklich kurz. Also wenn ihr wirklich einen scheiß Tag habt, ey, dann schaut euch halt das süße Video an oder das lustige Video, aber macht das gezielt und sagt, hey, okay, ich hole mir jetzt hier so einen kleinen Gute-Laune-Kick und dann kommt das Handy aber auch weg oder ich mache was anderes, weil diese Belohnung oder Erholung, die ist das halt dann nicht nachhaltig. Dann braucht ihr was anderes. Aber um so kurz sich so einen kleinen Kick zu suchen, kann man das ja machen, aber macht es gezielt und nicht einfach 2 Stunden Doomscrolling, wie es so schön heißt.
Oder geht einfach mal 10 Minuten spazieren. Zwingt euch dazu. Geht einfach raus, schaut euch die Blümchen an, macht das ganz langsam und schaut in die Ferne. Das ist im Übrigen auch noch gut für eure Augen. Das ist immer wunderbar, so ein kleiner Spaziergang. Das wirkt schon Wunder, oder? Also,
mein Tag startet mit 20 Minuten, also jetzt, weil ich jetzt natürlich angeben kann und sagen kann, ich habe einen Hund, der mich dazu zwingt. Aber dann werden halt auch mal ganz gezielt die Kopfhörer zu Hause gelassen. Und dann, das tut schon gut, selbst wenn man sich dann dazu zwingen muss. Aber das ist halt das Schöne, dass Lola muss raus.
Und man wird nochmal geerdet. Also man wird ja wirklich richtig geerdet. Ne?
Ja, man kommt runter.
Weil man sich drauf einlässt. Ne?
Geht raus in die Natur. Das ist wirklich das Schönste. Das merken die meisten ja auch im Urlaub. Viele sind dann in der Natur und das hilft schon doll.
Dann haben wir noch so einen Punkt, also kann ich noch was empfehlen, und zwar Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten oder E-Mail-Nachrichten. Also wir sind ja so in diesem schnellen Alltagsnachrichten, sind wir eher im WhatsApp und da ploppt das ja dann auch noch bei den meisten so schön auf dem Handy. Man erwartet das auch schon oder kommt die nächste Nachricht. So, dann hat man gleich das Bedürfnis, da auch zu antworten. Und ich kenne das auch von meinen Kindern. Also ich muss es ganz ehrlich sagen, die haben das, bei denen ist es ja, das sind ja keine Kinder mehr, es sind ja auch junge Frauen, aber die haben diesen Drang, auch gleich zu antworten. Und auch, die erwarten das auch. Also die erwarten das auch, dass man wirklich, wenn der andere das gelesen hat, dass er darauf antwortet. Das ist krank. Also das ist wirklich, ja, der hat mich da offen gelassen. Sagt man das so?
Ich bin das Negativbeispiel für meine Generation. Meine besten Freundinnen wissen das. Ich habe mir das aktiv aberzogen. Ja, direkt zu antworten.
Ich habe das auch mal gemerkt.
Ich habe alles ausgestellt. Du kannst nicht sehen, wann ich zuletzt online bin. Du kannst nicht sehen, wann ich ob ich was gelesen habe oder nicht, weil ich, also A, weil ja auch Kunden dann im Kontakt mit mir sind und ich sehr allergisch reagiere auf genau solche Nachrichten dieses Jahr, also vor allen Dingen so nach einer Stunde oder so, warum hast du mir noch nicht geantwortet?
Oh, das geht gar nicht.
Ich
bin genauso, Hanna. Also ich bin auch wirklich so. Antworte ich auch überhaupt nicht. Also das ist auch gar kein böser Wille, aber die Situation gibt es nicht her. Und dann sage ich, okay, dann mache ich das eben später oder am nächsten Tag oder wie auch immer. Und manchmal ist es einfach auch vergessen und dann habe ich gar nicht mehr geantwortet. Bei Kunden ist das ein bisschen blöd. Da bin ich natürlich hinterher, dass das eben gut funktioniert. Das kann das ein oder andere Mal schon mal passieren. Aber ich bin auch nicht mehr so derjenige, der das Bedürfnis hat, oh, ich muss jetzt sofort antworten, weil ich selbst, und da muss man sich eben auch mal hinterfragen, ich das auch nicht erwarte.
Also es wenn ist halt man so ein, mir nicht ja, antwortet, ne? Es, aber das ist jetzt eine gute Anknüpfung auch an das, was wir ja ganz am Anfang gesagt haben. Es hat ganz viel mit Erwartungshaltung zu tun. Es ist natürlich, wenn ich selber erwarte, dass mir jemand sofort antwortet und das nicht bekomme, dann reibt man sich da aneinander und alle in meinem Umfeld wissen einfach, wenn es dringend ist, ruf mich an.
Genau.
Dann gehe ich auch ran und dann rufe ich zurück. Weil dann sehe ich ja, dass es jetzt gerade dringend ist. Aber ansonsten, ich war noch nie die Chatmaus. Aber ja, es ist dann, Es ist schwierig, aber da muss jeder für sich seinen Weg finden. Und ich rede sehr oft mit Kollegen. Wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, über dieses Thema, was natürlich im Coaching-Bereich für euch vielleicht auch mal ein kleiner Blick hinter die Kulissen, die selber mit Menschen arbeiten oder in so einer ähnlichen Konstellation kennen das. Man ist ständig erreichbar. Wir finden statt in der Freizeit der Menschen. Das heißt, wir kriegen Nachrichten eher mal zwischen 20 und 24 Uhr oder direkt am Morgen, wenn wir eigentlich ja auch Feierabend haben. Und natürlich ist es dann, muss man dann lernen, sich davon abzugrenzen oder das auf andere Geräte zu schieben oder zu sagen, so wie bei mir jetzt, ich habe jetzt wieder angefangen, Coaching-Kunden anzunehmen, aber halt auch ganz klar gesagt, hey, wir kommunizieren nur in den vereinbarten Terminen. Ich kann mit der Geschäftsführung im Hintergrund und auch meinem Privatleben kann und möchte ich keinen 24/7-Chat-Support mehr anbieten, weil das einfach ich habe für mich gemerkt, es überfordert mich extrem und es macht mir Stress, es führt dazu, dass ich unregelmäßiger antworte und auch die Coaching-Qualität ja gar nicht mehr bieten kann. Mhm. Und da sind wir alle besser bedient in der Ernährungsberatung, weil, wenn wir ehrlich sind, haben wir sehr selten Notfälle, die nicht auch nächste Woche besprochen werden können. Ja. Natürlich ist es manchmal ganz nett, sofort eine Antwort zu bekommen, aber da kommuniziere ich mittlerweile sehr offen, das kann ich nicht mehr bieten. Dafür ist es zu schwierig als One-Man-Coach für alle da das Gleiche zu finden. Mhm. Und ich glaube, das ist halt auch dieses Schwierige an dem Thema. Man muss für sich seine Stressoren finden. Was stresst mich wirklich? Was löst diesen Druck in mir aus? Und ich finde das sehr gut, das dann mal aufzuschreiben und zu sagen, hey, okay, und dann versuche ich jetzt mal gezielt diese Situation vielleicht nur zu lösen. Mhm. Und dann ist auch der Arztbesuch und dass ich muss morgens meine Kinder wegbringen und abends noch was kochen, war dann eigentlich gar nicht der Stress, nee, sondern war nur die Folge davon. Mhm. Und dann entspannt sich vieles vielleicht schon wie so ein kleiner, wenn du nur den einen Dominostein rausnimmst, dann kippt der ganze andere Rest ja schon nicht mehr um.
Ja, der Stress sind ja meistens einfach nur die Gedanken. Die Gedanken darauf, wie ich die leite. Ja, was wir ja dann auch schon gesagt haben, was du eben schon angedeutet hast, ist eben auch eine Aufgabe wirklich mal abzugeben. Und vielleicht sind es ja auch schon die Teenie-Kinder, die man hat, die dürfen auch schon mal ganz gerne eine Wäsche aufhängen oder beim Kochen helfen oder mal bügeln, ihre eigenen Sachen bügeln, dann tut man nichts Schlechtes. Man muss die nicht pampern in einem bestimmten Alter. Also sorry, wenn ich das so sage, aber...
Nee, es ist ja genau richtig. Also ich finde, das ist ja nur...
mein Empfinden. Ich bin das so nicht gelernt worden. Ich weiß, meine Mutter, die hat uns auch schon sehr früh an diese Hausarbeiten rangeführt. Das hat uns nicht geschadet, im Gegenteil. Man lernt ja nur dazu. Und die Mutter wird entlastet. Also die Frau im Haus wird halt ganz einfach entlastet.
Ich finde auch, dass, also mal ab von Familie auch, ich mache das immer, wenn ich es merke, es wird mir gerade alles zu viel oder es sind gerade sehr viele Sachen, die auf mich einprasseln, viele kleine Sachen oder auch dann, wenn 2, 3 größere Projekte so aufeinander kommen, dann setze ich mich hin und schreibe alle meine Gedanken, alle meine To-Dos auf, wirklich mit Zettel und Stift. Ich bin sonst ein sehr digitaler Mensch, Kerstin weiß das. Mhm. Aber das ist dann der Moment, wo ich wirklich Papier und Stift in die Hand nehme, alles aufschreibe, mir 4 Farben schnappe. Und das für mich eine Übung ist, die für mich sehr gut funktioniert, das nach der Eisenhower-Matrix heißt das, zu sortieren. Das heißt, Dinge, die dringend sind und sofort erledigt werden müssen. Dinge, die dringend sind, aber nicht wichtig sind. Das sind Sachen, die man gut auch abgeben kann, die man gerne delegieren kann. Dann Sachen, die nicht wichtig sind, aber dringend. Die müssen halt gemacht werden. Und dann gibt es nicht wichtig und nicht dringend. Und da kann man manchmal auch einfach liegen lassen. Die einen dann nur in seinem ganzen Wirrwarr irgendwie stressen, weil man denkt, oh Gott, und irgendwie wollte ich doch eigentlich noch den Gartenzaun streichen.
Die Idee kenne ich nie.
Nee, aber so, das sind dann solche Sachen, wo man nicht denkt, ja, okay, können wir mal auf die Liste setzen und vielleicht in einem halben Jahr, wenn du mal Langeweile im Sommer hast, können wir das machen. Aber wenn man es aufschreibt, dann ist es aus dem Kopf raus, weil das Gehirn lässt sich sehr gut stressen, wenn es sich Aufgaben merken muss. Es ist nicht dafür gedacht, sich Sachen zu, also To-Dos zu merken, sondern es ist dafür da, kreativ alles irgendwie aus dem Gedächtnis zu kramen. Aber dieses Merken funktioniert dann sehr gut, wenn ich es aufschreibe in meine To-Do-Liste, in meine, wie auch immer, und es für mich strukturiere. Und dann kann ich es ja auch aus dem Kopf rausschmeißen, weil ich es ja nachlesen kann dann. Muss ich mir nicht merken, dass ich den Gartenzaun streichen wollte.
Wir können ja, das ist eine gute Idee mit dieser Eisenhower-Matrix. Die können wir, vielleicht finden wir ja einen Link und den können wir ja unten mal in die Shownotes reinsetzen, wenn die eine oder andere da interessiert ist und das mal machen möchte. Da gibt es ja Vorlagen im
Internet. Ja, das findet man auch super. Es ist wirklich, genau. Ist eigentlich auch, glaube ich, was aus der, eher aus wirklich Arbeitsstrukturierung und Priorisierung funktioniert, aber sehr gut, funktioniert sehr gut im Privatleben mit so einem, gerade wenn man mit so einem Overload kämpft, dass man sagt, hey, okay, wie kriege ich diesen Wirrwarr jetzt sortiert?
Genau, und wir hatten das ja auch mal in der letzten Podcast-Folge, ich weiß jetzt nicht mehr, in welcher es war, aber habe ich ja erzählt von der Not-to-Do-Liste, also dass man sich wirklich mal hinsetzt und eine Not-to-Do-Liste macht. Und genau das, wie du, ist ja, lehnt ja sich auch so ein bisschen an diese Eisenhower-Matrix an, also dass man wirklich mal aufschreibt, gut, was würde ich denn jetzt noch gerne tun? Was ist noch zu tun, aber ist eigentlich überhaupt nicht dringend? Und jetzt mache ich das mal bewusst nicht. Und dann schaue ich mal, was passiert.
Ja.
So. Wenn niemand dabei ums Leben kommt, dann war es nicht wichtig. Oder?
Ja, oder dann halt auch einfach, wenn man das dann sieht und diese Aufgaben vor sich liegen hat und dann einfach mal sagen, hey, vielleicht kann ich doch noch mal einen Freund, Partner, Kinder fragen, ob die das nicht übernehmen können oder ob ich nicht einfach sagen kann, hey, ich schaff das nicht, das wird zu viel. Und dann muss derjenige, für den ich das machen wollte, sich halt eine andere Lösung einfallen lassen. Probleme auch mal wieder abgeben.
Das ist so eine Kopfsache, die wir ja auch oft antrainiert haben aus der Kindheit. Ne? Man musste immer, in manchen Erziehungsstilen war es eben so, dass man als Kind dann so machen musste, was eben, man hat diese Erwartungshaltung von den Eltern gehabt, Dinge waren zu erledigen und du machst es jetzt und es hat keine Zeit aufgeschoben zu werden und so weiter und so fort. Das ist schon in uns drin, also es ist halt einfach gut geschult. Und natürlich funktioniert es dann auch nicht sofort, dass man davon ablassen kann, aber das kann man üben. Also alles kann man
und
üben.
Und man muss ja auch dazu sagen, solche Mentalübungen finde ich immer, da gibt's ja ganz, ganz, ganz viele. Mhm. Und man muss für sich die Methode suchen, die für einen funktioniert. Und es kann sein, dass ihr da 3, 4, 5, 6 unterschiedliche Sachen ausprobieren müsst, bevor ihr was gefunden habt, was für euch gut funktioniert.
Ja. Dann ist es wichtig, dass man sich wirklich Erholungsmomente verschafft. Das muss, also muss ist, man, wir sollen ja natürlich immer nicht muss sagen und muss ist ja schon wieder, das löst ja schon so wieder ein bisschen Druck aus.
Man darf.
Ne? Es ist so widersprüchlich. Man sollte sich wirklich Auszeiten verschaffen, also Pausen.
Man darf sie sich verschaffen und man darf sie sich gönnen. Die Welt geht nicht unter davon.
Nee, sie geht nicht unter, sie wird sogar besser. Also man muss diese Erfahrung machen, dass die Welt besser wird. Also das Leben wird besser. Und das heißt nicht, dass wenn ich darf mich erst erholen, wenn alles abgearbeitet ist, so nach dem Motto, ich belohne mich mit Erholung. Das ist ja verrückt. Nein, wir brauchen das, um leistungsstark sein zu können, um den nächsten Tag wieder wuppen zu können.
Und das ist wie im Training, Mädels. Gewonnen wird in Regeneration.
Ja. Die Muskeln werden auch dann aufgebaut.
Die werden nur dann aufgebaut, wenn ich Regeneration habe. Ohne Regeneration kommen wir ins Übertraining, werden krank und brechen ein. Genau wie mit dem Kopf.
Genau. So, und das wollen wir nicht. Wir wollen funktionieren, wir wollen positiv sein, wir wollen energiereich sein. Also gibt es da ein bisschen was zu ändern bei vielen Frauen.
Und wir wollen unser Leben ja auch genießen. Also es ist ja wirklich nicht nur dieses, ich muss ja nicht von To-Do zu To-Do hetzen, sondern ich darf auch an einem Montagnachmittag das Leben noch schön finden.
Absolut. Ich kann euch dazu ein ganz gutes Buch empfehlen. Das habe ich schon wirklich sehr, sehr vielen Kundinnen empfohlen, weil es ist von einer australischen Biochemikerin und Ernährungswissenschaftlerin ist sie. Und zwar heißt die Dame Libby Weaver. Also werden wir den Link in die Shownotes setzen. sie hat das Buch geschrieben, The Rushing Woman Syndrome. Also sie hat das wirklich zu einem Syndrom gemacht, also wirklich wie so ein Krankheitsbild, ganz spannend. Und es ist sehr, sehr gut zu lesen. Hier findet ihr nochmal wirklich alles um diese Dramatik der gehetzten Frau und wie sie entsteht, was passiert und wo es hinführen wird und wie man das Ganze eben auflösen kann. Es ist in kleinen Kapiteln geschrieben. Es gibt es auch als Hörbuch, also es ist auch sehr schön zu hören. Oder eine wunderbare Urlaubslektüre. Das ist ja auch nicht mehr weit hin. Bald gehen wir ja alle in den Urlaub. Dann können wir uns erholen. Ich freue mich schon sehr. Und ja, das ist dann so, ich liege am Strand oder wo auch immer, am Pool, und dann kann ich das einfach mal lesen. Es ist sehr, sehr leichte Kost, also leichte Kost und trotzdem wissenschaftlich. Genau, ist schon ein paar Jahre alt, ich glaube von 2012, aber ich weiß, 2012, ich bin mir nicht gut, ganz sicher. Aber es ist wurscht, also es lohnt sich wirklich, das zu lesen. Ja?
Schön.
Und dann kann ich einfach nur empfehlen, beobachtet euch selbst und fragt euch mal, ja, gehöre ich nicht dazu? Hat mich nicht vielleicht auch das Rushing Woman Syndrom erwischt?
Ja, hört in euch rein, macht euch nicht zu viel Stress. Es ist wirklich, es muss nicht alles perfekt laufen. Es darf, manche Dinge dürfen Zeit beanspruchen, und wir müssen nicht perfekt laufen. Ich glaube, das ist so ein großes Thema, was Frauen irgendwie immer mit sich haben.
Es muss nicht perfekt laufen. Wir müssen nicht perfekt sein. Wir sind, wie wir sind. Wir sind liebenswert, wie wir sind. Das ist total wichtig. Man hat einfach das Recht darauf, dass man so angenommen wird und geschätzt wird und geliebt wird, wie man ist. Also und man hat man sollte diesen Leistungsdruck wirklich über Bord werfen. Für wen macht man das? Für wen macht man das?
Also für sich selbst.
Ja, aber ich meine, das haben wir ja alle festgestellt, dass das totaler Irrsinn ist. Oder?
Nee, aber ich finde dieses, also das, was du sagst, ist ja genau richtig. Und da gehört dieses, das ja dazu, dass wir, wenn wir so mit uns umgehen, dass wir das für uns machen, dass wir einfach versuchen, uns diese Pause zu gönnen, liebevoll zu sein, damit wir das auch, also ne, ihr seid kein Uhrwerk, was man aufzieht und was immer gleich funktioniert, sondern der Zyklus kommt, die Hormone kommen, die Wechseljahre kommen, und wir dürfen lernen, dass es mal hoch gibt und mal tief und man mal ganz viel schafft und manchmal auch eine Woche gar nichts schafft, und das ist in Ordnung.
Das, so ist das Leben, das ist ganz normal und niemand hat irgendetwas zu erwarten.
Nö. Und ich kann euch garantieren, die meisten Frauen, von denen ihr denkt, boah, die ist so stark, die schafft so viel, die wuppt so viel, die ist genau an dem gleichen Punkt. Und die schafft es vielleicht noch nach außen ganz gut, den Schein zu wahren. Oder vielleicht sagen das auch Leute über euch und ihr denkt euch, aber eigentlich, macht euch nicht verrückt.
Aber jetzt, wo du das sagst, ich erinnere mich nur ganz schnell, es gibt jetzt so eine Gegenbewegung auf Instagram. Ich weiß nicht, ob du das auch schon gesehen hast. Es gibt diese Gegenbewegung von verschiedenen Influencerinnen, die das Ganze aufdecken, die so wirklich diese behind the scenes machen, ne? Dieses, wie geht es mir eigentlich wirklich? Ich bin nach außen hin immer super hübsch, ich bin immer adrett, ich denke immer nach, was ziehe ich an, wie bin ich geschminkt, wie sieht meine Küche aus, wie sieht mein Wohnzimmer aus, wo sitze ich und tralala und pipapo. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, mit wie viel Arbeit und Druck das verbunden ist. Und da werden Aufnahmen gemacht, dann wird es wieder nachkontrolliert, dann wird hier so, und jetzt, das ist halt einfach, das ist auch Hetze, das ist wirklich Hetze und super viel Arbeit. Und jetzt gibt's diese Behind the Scenes, damit man einfach mal sieht, auch die Frauen, den Frauen, auch wenn sie immer ein Lächeln auf dem Gesicht haben, die haben Momente, da geht es denen richtig, richtig, richtig schlecht. Ja, da sitzen die da und würden am liebsten heulen und die heulen auch. So, oder das Business läuft nicht. Also man kriegt immer erzählt, oh, hier läuft's gut und da mache ich die Tausende und was weiß ich. Also kommt natürlich immer drauf an, in welcher Bubble man ist, ne?
Ich glaube, wenn man jetzt auch wieder mal so über einen Daumen gepeilt, das ist schon so, jeder Selbstständige hat beschissene Tage, wo Steuer, wo Geld, wo man immer denkt, ach du Scheiße. Ich habe keinen Bock mehr. Ich schmeiß alles hin, gehe in irgendein Angestelltenverhältnis und leg den Füße hoch, was natürlich auch nicht so ist. Aber da sind Sorgen, da sind Ängste, da sind Tage, wo man heult, wo alles scheiße ist, wo man nicht schläft. Hat man und riesen- jeder Influencer ist selbst selbstständig, geht da durch und hat die leben dafür, dieses Leben zu inszenieren. Und ich finde es sehr schön, ich habe das auch gesehen bei vielen gerade im Feed. Und es ist nicht so. Die pennen dann hinter der Kamera ein. Du siehst das Riesenchaos hinter der Kamera und dann die geputzte Küche.
Das ist auch so. Und
das ist menschlich.
Wir wissen das ja. Wir wissen es ja, weil wir ja eben auch Content erstellen. Dann weiß man ja, wie es ist. Aber wenn du das, wenn du nicht keine Content Creatorin bist, also wenn du das einfach nicht herstellen musst, dann siehst du ja nur den Schein. Also du siehst ja nur.
Trotzdem zweifelt man ja manchmal und denkt so, boah, ist das nur bei mir so schlimm oder?
Ja, man stellt sich ja auch manchmal in Frage und denkt sich, wie machen die das? Kann ja nicht wahr sein, ne? Aber nee. Also da hat die eine oder andere das auch wirklich schon als wirklich sehr, sehr erfolgreiche, auch Ernährungsberaterinnen und so weiter, einfach mal gezeigt, wie sieht die Küche eigentlich auch, hinter der Kamera
ja,
aus.
Ja, also, da sind auch, also bei den großen Influencern sind auch Teams dahinter, die arbeiten nicht mehr solo. Da sind Menschen dahinter, die schneiden, die machen die Texte, die machen die, also das ist dann halt auch ein funktionierender Betrieb letztendlich.
Ja. Und denkt dran, es gibt immer noch Filter, die auch noch sehr gerne eingesetzt werden. Also vergleicht euch nicht zu viel. Man soll sich ja, wenn man sich nicht mehr vergleicht, das ist auch nicht gut. Ich finde, Vergleich gibt auch Wachstum. Also daran wächst man ja auch, wenn man sich mit anderen Menschen vergleicht. Deshalb würde ich zum Beispiel niemals sagen, vergleich dich nicht. Aber bewerte, also vergleiche dich, aber bewerte.
Für und wieder, genau, ja. Reflektiere, mit wem du dich vergleichst. Genau. Du kannst ja danach streben und man darf Vorbilder haben und das hilft auch, aber sinnvoll.
Genau. Ja,
Jutti, ihr Lieben.
Wenn euch die Folge sehr gut gefallen hat, hinterlasst uns ein Like. Das hilft uns natürlich auch immer
wieder. Liken, kommentieren, teilen. Und
ja, so einfach ist das auch gesagt.
Überall, wo es. Und dann bei der nächsten Folge geht es um das schöne Thema Alkohol.
Oh ja.
Und
oh ja.
Der gesellschaftliche Druck hinter Alkohol ist auch ein schönes Thema. Ich freue mich drauf.
Sehr spannend. Wir sehen uns, wir hören uns und habt bis dahin eine gute Zeit.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Das war's mit Mahlzeit Mädels für diese Woche. Schaut noch auf den Social-Media-Kanälen von Hannah und Kerstin vorbei, um auf den Laufenden zu bleiben, und schaltet nächste Woche wieder ein.